بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit den Geschehnissen, und zwar ging es weiter nach diesen Schlachten, in denen die Kreuzritter ja verloren haben, wie wir das letzte Mal von Heraklea, diese Schlachten. In Al-Quds war Balduin der Erste, und er versuchte natürlich auch sein Machtgebiet zu vergrößern. Also hat er einige Feldzüge vollzogen. Dazu gehört, und er hat einige Festungen erbaut, darunter die Burg Ash-Shubak südlich von Al-Quds, und er ließ sie dann auch militärisch absichern. In dieser Zeit kam es zu einigen Angriffen der Fatimiden. Ja? Also richtigerweise heißen sie die Ubaiditen, ja? Weil die Fatimiden ist nur so ein PR-Name, ja, damit die Leute denken, sie gehören zu Fatima radiallahu anha, der Tochter des Propheten alayhi salatu wassalam. Sie haben aber überhaupt nichts mit ihr zu tun, auch die Abstammung ist nicht von ihr, sondern sie heißen Ubaidiyun, ja, weil der Gründer eben Ubaidullah hieß. Also die Ubaiditen, das waren diese extremen Schiiten. Sie haben versucht, die Kreuzritter einigermaßen oder ab und zu mal anzugreifen, aber sie konnten nur kurzfristig Erfolge erreichen. Es kam zu drei großen Schlachten, und zwar erste, zweite und dritte Schlacht von Ramla, ja, Ramla ein Stadt, ein Gebiet, und danach haben die Fatimiden nicht mehr die Kreuzfahrer angegriffen. Das war's. Das war nur ein Versuch. Und wir müssen immer uns erinnern, wie groß und riesig dieses Reich war. Sie haben ja fast Nordafrika komplett eingenommen, inklusive Ägypten. Ja? Und doch konnten sie nicht gegen die Kreuzritter kämpfen. Sie zogen sich zurück und behielten nur die Herrschaft über Asqalan und Sur. Diese zwei Gebiete haben sie eingenommen. Sur ist im heutigen Libanon, nachdem die meisten ihrer Festungen und Burgen in die Hände der Kreuzritter gefallen waren. Zur selben Zeit versuchte Tankred, das war ja jetzt der Anführer in Antakia, ja, sein Gebiet weiter auszudehnen, und er hat einige Burgen in der Nähe von Halab in Syrien belagert, und in Hims, auch eine Stadt im heutigen Syrien, gab es eine schwere Krise und von den Muslimen, und das zeigte auch oder dazu, das führte dazu, dass eben sich diese Kreuzritter noch weiter verbreitet haben. Und zwar Ridwan ibn Tutush, der Herrscher von Halab, befand sich zu dieser Zeit in offener Feindschaft mit Hussein ibn Mula'ib, den Emir von Hims, und während die Kreuzritter eine der Burgen von Hims belagerten und das Heer von Hims versuchte, sie zu verteidigen, entsandte Ridwan ibn Tutush eine Gruppe von Batiniyya, ja, also diese Batiniyya, diese Schiiten, ja, und die nennen sich Hashashin. Das war so das Mordkommando, Hashashin, ja, und daraus kommt dieses Begriff Assassin. Ja, also Mörder. Ja. Assassin, dieser englische Begriff, ist abgeleitet von Hashashin, weil das war eine Sekte, eine batinitische, schiitische Sekte. Und die haben Morde begangen. Ich habe, glaube ich, schon mal über die geredet, gesprochen. Sie hatten einen Oberhaupt, ja, und sie haben dann immer ermordet. Und jeder, der einen getötet hat, hat sich dann selbst getötet. Also nach einem Mord tötet man sich selbst. Was hat das mit Islam zu tun? Ja. Aber subhanallah, ist eine Riesensekte gewesen. Ja, warum Hashashin? Weiß es noch jemand? Ja?
Sie haben den Namen Hashish gegeben und dann so gesagt, es ist so eine Vor-Dings für Jannah
oder
so.
Genau, sie haben den Leuten Drogen gegeben. Sie haben eine Blüte gefunden. Hashish. So, und sie haben dann den Leuten gesagt, willst du ins Paradies? Damit sie diesen Mordauftrag vollziehen. Willst du ins Paradies? Wir zeigen dir das Paradies. Ja? Und dann haben sie dem das gegeben. Die wussten ja nicht, was es Drogen sind. Dann ist natürlich, wisst, was passiert, wenn man Drogen nimmt. Ja? Da war Hai, ja, hat nicht mehr realisiert. Und dann haben sie ihn gebracht an eine Stelle. Und da waren Frauen, ja, das waren die Jungfrauen dann, Hurl'in angeblich. Ja? Und da Bäche und Flüsse und so weiter und so fort. Und dann, wenn er wieder zu sich gekommen ist, dann hat man ihm gesagt, und was hast du gesehen? Ich habe das Paradies gesehen. Ich habe Hurl'in gesehen. Siehst du, jetzt musst du dich nur noch, du musst nur noch diesen Mord ausüben, dich umbringen bis im Paradies. Systematisch wurde das gemacht. Wir werden auch noch gleich sehen. Sie haben yani viele Menschen ermordet. Sie wollten auch Abu Hamid al-Ghazali ermorden. Abu Hamid al-Ghazali lebte zu dieser Zeit. Sie wollten ihn auch töten mit dieser Masche. Doch derjenige, der ihn töten wollte, hat ihn doch nicht getötet. Dafür haben sie ihn dann getötet. Ja. Auf jeden Fall, dieser hat jetzt gemeinsame Sache gemacht und hat einige dieser Hashashin geschickt. Sie gehören zu den Ismailiten. Ja, über die Ismailiten hatten wir ja mal gesprochen. Diese Attentäter drangen in die Stadt Hims ein und ermordeten Hussein ibn Mulahib, den Anführer, während des Freitagsgebets. Denen war das alles egal natürlich. Die Leute beten in der Moschee, außerhalb der Moschee. Der hat einen Auftrag, also das ist ein Killer, der bringt den um und das war's. Und dann bringt er sich ja selbst um. Also sobald er den Auftrag geleistet hat, bringt er sich um. Der Grund war, ein alter persönlicher Streit zwischen Ridwan ibn Tutush und Hussein ibn Mulahib, obwohl beide sich eigentlich hätten ja vereinen können. Doch statt sich gegen die äußere Gefahr zu stellen, ließ Ridwan seinen muslimischen Nachbarn ermorden. Als Tancred von der Ermordung des Emirs von Hims erfuhr, sah er seine Chance und er rückte sofort, um die Stadt einzunehmen. Doch trotz harter Belagerung konnte er Hims nicht einnehmen. Am Ende begnügte er sich damit, dass die Stadt ihm Jizya zahlt, also Tribut. Also die Belagerung, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn eine Stadt belagert wird. Entweder die verhungern da drin, allesamt, weil irgendwann war es das. Ja? Oder es wird ein Deal gemacht. Ab jetzt zahlt ihr uns, ansonsten kommen wir wieder und belagern euch wieder. Und das wurde dann eben beschlossen, dass sie eben diese Jizya, also diese Tribut an den Kreuzherr, Anführer zahlen. Balduin der Erste festigte weiterhin seine Macht in Al-Quds, nachdem er die Fatimiden in mehreren Schlachten besiegte. Er belagerte Arsuf, eine Stadt, die zu Zeiten von Raimund dem Vierten und Gottfried von Bouillon nicht gefallen war. Doch nun kapitulierte die Stadt. Balduin der Erste hatte den Bewohnern Sicherheit zugesagt. Sie erhielten also die Versicherung oder den Schwur, dass er sie in Ruhe lässt. Aber dann hat er sie alle getötet. Ja, also überhaupt keine Ehre, ja, keine Würde. Dasselbe wiederholte sich in Qaisariya. Und als die Bewohner Zuflucht in der Hauptmoschee der Stadt suchten, nachdem ihnen ebenfalls Sicherheit versprochen wurde, ließ Balduin der Erste den Eid brechen und befahl, sie alle zu töten. Das Blut der Muslime floss im Inneren der Moschee genauso wie damals, als Al-Quds eingenommen wurde, ja, bis zu den Knien. Das waren einfach Tyrannen, Massenmörder, im Namen des Kreuzes. Währenddessen war Bohemund, der eigentliche Fürst von Antakia, war ja immer noch in Gefangenschaft. Diese ganzen Armeen kamen ja, um ihn zu befreien, aber wurden ja besiegt. 3 Jahre waren vergangen seit seiner Gefangenschaft. Und zwar war er bei wem? Bei Razi ibn Danishmand. Tankred, sein Neffe, der nun der Anführer in Antakia war, herrschte, unternahm aber nichts, um ihn zu retten. Also keine großen Anstrengungen. Und da gab es noch einen anderen, und zwar Balduin von Burg, ja, also französisch, ja, der Fürst von Arruha, der hatte gemeint, er würde Bohemund freikaufen. Also da militärisch keine Lösung vorhanden war, hat er sich gesagt, ich kaufe ihn frei. Er nahm also Kontakt zu Razi ibn Danishmand, um die Freilassung zu verhandeln. Während dieser Gespräche erreichte die Nachricht den byzantinischen Kaiser Alexios Komnenos, und er hasste ja Bohemund, ja, und deswegen versuchte er, das zu vereiteln. Als er es mitbekommen hat, bot er Razi ibn Danishmand ein enormes Lösegeld. Also jetzt gibt es ein Wetteifern, wer bekommt nun diesen Gefangenen, weil Alexios will nicht, dass der rauskommt und dann wieder herrscht. Ist Konkurrenz für ihn. Also will er ihn bei sich haben. Er bot 260.000 Goldmünzen. Also das ist überdimensional. Ja, wir hatten ja gesagt, dass Balduin damals, als er in Gefangenschaft war, 15.000 Goldmünzen sich freikauft. So, jetzt gab es aber noch einen anderen Mitspieler, und zwar Kilic Arslan. Das waren ja beide, die gekämpft haben, und dann am Ende dieser Fürst oder dieser Graf, wie man das auch nennt, gefangen wurde. Der hat jetzt mitbekommen, dass es Verhandlungen gibt und dass 260.000 Goldmünzen bezahlt werden für diesen Gefangenen. Also hat er Razi angeschrieben und hat gesagt, wir machen 50-50. Ich habe hier mitgekämpft. Du hast ihn ja nicht alleine bekommen. Es ging ihnen also um was? Um Geld. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser Bohemund ist ein Massenmörder, ein Kriegsverbrecher, jemand, der mit Schuld war, dass Al-Quds gefallen ist. Und den wollen sie jetzt freilassen. Und niemanden stört das, es ist nur die Frage, wie viel bekomme ich. Also damit wir sehen, was für eine Situation das war. Es ging ihnen nur um Profit, um eigene Macht. Sie haben nicht wegen Allah sich eingesetzt. Und das wiederholt sich in der Geschichte. Dass solche Menschen wird es immer geben, gab es schon immer, wird es immer geben. Und deswegen ist ja Geschichte so wichtig, dass wir verstehen, das, was wir heute erleben, ist nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Und das führt dazu, dass wir Hoffnung haben, dass es besser werden kann und besser werden wird, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Also hat dann Bohemund selbst hat das auch mitbekommen. Was hat er gesagt? Okay, anstatt dass ich jetzt zum Kaiser Alexios gehe und der wird entweder mich umbringen oder einsperren, ja, also es wird natürlich kein schöner Aufenthalt bei dem, also kaufe ich mich selbst frei. Also hat er Razi ibn Danishmand, der ihn ja gefangen gehalten hat, angeboten, guck mal, ich gebe dir 100.000 Goldmünzen. Plus, ich werde dein Verbündeter. Das heißt, wenn du angegriffen wirst, verteidige ich dich. Wenn ich angegriffen werde, verteidigst du mich. So eine Allianz. Und Razi ibn Danishmand würde ja dann dieses Geld bekommen, alleine, ohne dass Qilij Arslan davon mitbekommen würde. Also hat Razi ibn Danishmand akzeptiert und ihm angeboten, also und eben das, dieses Angebot angenommen. Also hat Bohemund angefangen, das Geld zu besorgen. 100.000 Goldmünzen, das ist nicht wenig. Das ist überdimensional. Ja. Also hat er Nachrichten geschickt an Balduin, ja, dem Fürsten von Edessa, an Tancred, ja, das war ja sein Neffe, ja, den Fürsten von Antiochia, also Antakia. Dann schickte er auch in seine Heimat nach Sizilien, um Geld zu sammeln. Denn die, also in Antakia selbst hatte er nicht genug Geld oder Goldmünzen, dass er sich freikauft. Dann wurde also das Geld gegeben. Mit der Sammlung des Lösegelds wurde begonnen. Der erste Teil wurde zusammengetragen und in die Stadt Malatia geschickt, die damals unter der Herrschaft von Razi ibn Danishmand stand. Bohemund wurde schließlich gegen Zahlung des Lösegelds freigelassen. Und das, wie die islamischen Historiker sagen, wie Ibn al-Athir, war eines der schwerwiegendsten und verheerendsten Entscheidungen für die Muslime. Weil Bohemund danach die Muslime abgeschlachtet hat. Das war diesem egal. Der wollte sein Geld. Hauptsache, du greifst mich nicht an. Die anderen sind mir egal. Qilij Arslan hat das mitbekommen. Er versuchte, den abbasidischen Kalifen dann und den seldschukischen Oberbefehlshaber, ja, Barqiyaruq, einzubeziehen. Nicht, weil er sagt, die Muslime sind in Gefahr, ja, sondern einfach, er will Rache. Du hast das Geld alleine bekommen, weil er hat ja nichts dagegen. Hat er was dagegen gehabt, dass Bohemund freigelassen wird? Nein. Der hat gesagt, mach 50-50. Hätte er 50-50 gemacht, wäre die Welt in Ordnung. Aber jetzt will er den Kalifen und andere, guckt mal, was für ein Verräter, der hat diesen Bohemund freigelassen und so. Du bist auch selbst so jemand gewesen, der das machen wollte. Ja. Nachdem er also raus war, Bohemund, führte er grausame Überfälle gegen zahlreiche Dörfer und Städte im Umland von Antakya. Gleichzeitig versuchte er, seinen Neffen Tancred beiseite zu bringen. Er wollte wieder der Anführer sein in Antakya. Ibn al-Athir sagte, dass die Freilassung Bohemunds eine gewaltige Katastrophe für die Muslime gewesen war. Bohemund verübte Massaker und schaffte es sogar, Halab zu belagern und Ridwan ibn Tutush, dem Herrscher damals, die Zahlung eben der Jizya zu erzwingen. Und andere umliegende Fürstentümer haben ebenso aus Angst und Furcht diese Zahlungen geleistet. All das, weil einer gesagt hat, ich lasse ihn frei, ich will Geld haben. Die Entscheidung einer Person kann verheerend sein für mehrere Völker. Ja, aber das ist die Prüfung, mit der Allah subhanahu wa ta'ala Menschen prüft. Ja, dass es solche Menschen gibt, die eben Tyrannen sind, Verräter sind. Denn diese Welt ist ja eine Welt der Prüfung. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wo waren die Muslime oder wie gibt es irgendwie, also gibt es keinen, der sich irgendwie gekümmert hat, irgendwie diese Situation zu ändern? Und die Antwort lautet, doch. Aber hier müssen wir eine Sache beachten, die wichtig ist. Erst einmal, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird stets eine Gruppe aus meiner Umma geben, die auf der Wahrheit bleibt. Denen, die ihnen feindlich gesinnt sind, wird es nicht schaden, bis Allahs Befehl eintritt, während sie sich in diesem Zustand befinden. Also, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird immer eine Gruppe von Menschen geben, die auf der Wahrheit sind und die Richtiges handeln und so weiter. Aber ob sie Macht haben, nicht Macht haben, Einfluss haben, nicht Einfluss haben, bewirken können, nicht bewirken können, ist eine andere Sache. Aber sind sie da? Ja, natürlich. Es wird, diese Dunya wird nie leer sein von Rechtschaffenen, außer am Ende der Zeit, wenn die Al-Qiyama dann beginnt, dann gibt's ja gar keine Gläubigen. Ja, da kommt ja diese Brise und nimmt alle Seelen der Gläubigen, dann beginnt Yawm al-Qiyam. Aber bis dahin wird es immer rechtschaffene Leute geben. Und zwar, wenn wir uns anschauen, danach kommt ja Salah ad-Din al-Ayyubi und so weiter, Nuruddin Zinkid war ja der Herrscher damals und andere. Diese, wo waren sie? Das waren Kurden, Salah ad-Din al-Ayyubi. Al-Ayyubi ist eine riesen Kurdenfamilie. Das waren Kurden und sie lebten im Nordirak. Und dieses Gebiet, ja, das ist das Gebiet, aus denen diejenigen kamen, die vieles verwirklicht haben und am Ende Al-Quds wieder eingenommen haben. Die Frage ist, warum gerade dort? Natürlich hängt das nicht von der Nation, von dem Blut, das in den Adern fließt, sondern von der Erziehung, die sie genossen haben. Hier müssen wir etwas zurück. Und zwar in der damaligen Zeit, also etwa 40, 50 Jahre zurück im Abbasiden-Kalifat, waren ja die schiitischen Buyiden, Al-Buwayhiyun, ja. Und wir haben ja gesagt, dass die Seldschuken diese Schiiten dann vertrieben haben, sodass die Abbasiden wieder die Macht hatten. Und die Seldschuken haben ja gesagt, der Kalif bleibt abbasidisch, wir führen die Geschäfte aus, die Staatsgeschäfte, der Kalif ist aber symbolisch der abbasidische Kalif. Damals war der Anführer Tughrul Bek, ein wichtiger Name in der islamischen Geschichte. 447 zog er nach Bagdad und nach seinem Tod kam ja Alp Arslan, einer der gewaltigen Generale, und einer der Minister war Nizam al-Mulk, über den haben wir bereits gesprochen, aber den brauchen wir jetzt nochmal. Nizam al-Mulk, was hat er nochmal getan? Weiß es jemand? Das war der Staatsminister, also sowas wie Ministerpräsident der Seldschuken. Was hat er gemacht? Nach seinem Namen wurde was benannt, und zwar die Schulen gegründet. An-Nizamiyya, die Nizamiyya-Zentren, Institutionen, das waren Schulen. Er war es, der flächendeckend Schulen gegründet hat und Gelehrte geholt hat, wie zum Beispiel Abu Hamid al-Ghazali und andere, die unterrichtet haben. Ich hatte bereits erwähnt, er ist Ash'ari und Salah ad-Din al-Ayyubi ist Ash'ari und so weiter und so fort. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass sie nicht, erstmal, deswegen heißt es ja nicht, dass es keine Muslime sind, das sind Muslime, auch wenn sie einige Fehler haben. Aber sie haben also den Islam verbreitet und die Islamwissenschaften verbreitet. Denn ein Salah ad-Din al-Ayyubi lernte in solchen Schulen und mehrere dieser Gebiete, mehrere der Anführer, die kommen, waren Schüler dieser Schulen. So, warum jetzt im Nordirak? Ja, weil die anderen Gebiete wurden besetzt von wem? Von den Fatimiden. So, daraus entnehmen wir zwei Sachen. Erstens, die Umma wird geschwächt durch falsche Aqida. Die Umma wird geschwächt durch falsche Aqide. Und je schlimmer, umso schwächer. Und natürlich die Fatimiden, die Ubaidiyun, das war ja, deren Religion ist ja Kufr. Ja, also das hat ja mit Islam nichts mehr zu tun. Aber sie haben ja gemeint, sie seien Muslime. Und was haben sie regiert? Sie haben bis nach Syrien regiert. Also die westliche Hälfte des muslimischen Gebiets war ja unter der Macht der Fatimiden. Gut, es gab zwar die Muwahhidun und so weiter und so fort, aber die hatten ja auch noch ihre Probleme mit Andalusien und so weiter dort. Auf jeden Fall jetzt zentral, ja, im Mitten, ja, wo auch Palästina ist und so weiter, war Ägypten und Libyen, Tunesien, diese Gebiete, Algerien und so weiter, lahmgelegt durch die Fatimiden. Im Norden auch, im Norden waren ja auch die Fatimiden, die kamen ja bis da nach oben. Das heißt, das einzige Gebiet, wo islamisches Wissen weiter verbreitet wurde, war eben in diesem Gebiet. Und zwar für Jahre. Nicht viel, also 50 Jahre ist jetzt nicht viel, ne? Also ich meine, da kommen ja noch ein paar Jahre dazu, bis Salah ad-Din al-Ayyub auftaucht, rahimahullah. Aber auf jeden Fall, wir reden jetzt nicht von 1000 Jahren, ja? Das heißt also, zwei Generationen, in denen Wissen vermittelt wurde. Und deswegen sagen wir, und die Gelehrten sagen es, wollen wir die Situation ändern? Verbreite Wissen. Wollen wir die Situation ändern? Verbreite Wissen. Aber das dauert. Das dauert. Die Änderung geht von der Basis nach oben. Ja? Bottom-up-Prinzip. Und nicht von oben, ich ändere den Anführer, dann ist alles gut. Nee. Weil dein Volk ist ja immer noch so. Das sage ich ja auch immer wieder. Wenn du, jetzt stell dir mal vor, irgendein muslimisches Land kommt jemand, der ist Allahumma barik, ja, super gottesfürchtig. Den lassen die keine zwei Tage an der Macht. Wenn der die Zinsbanken schließt und Allahu alam das schließt, der bleibt da keine zwei Tage an der Macht. Weil das Volk nicht so weit ist. Und deswegen müssen wir was machen? Erstmal aufklären. Wie Ibn Baz, rahimahullah, das erwähne ich auch immer, er wurde gefragt, warum redet ihr nicht mit dem König, der soll diese Zinsbanken schließen? Da sagt er was, geh nicht hin, dann machen sie dicht. So einfach ist das, keine Kunden, dann machen sie dicht. Oder sie werden ihre Produkte anders anbieten, islamkonform. So viel kann eine Bevölkerung machen. Stell dir mal vor, eine Bevölkerung geht nicht mehr in ein Hotel, wo Alkohol verkauft wird. Das war's. Der Hotelbesitzer wird tausendmal überlegen, ob der noch Alkohol verkauft. Und so weiter und so fort. Wenn wir Menschen retten wollen von Haram-Einnahmen, müssen wir ihnen die Alternative anbieten. Du kannst natürlich jemandem sagen, guck mal, fürchte Allah und arbeite nicht mehr dort, das Haram. Aber umso mehr kannst du ihm helfen, wenn du ihm sagst, fürchte Allah und arbeite nicht dort, ist Haram und hier ist eine Halal-Arbeit. Das heißt, wir müssen, wenn wir wollen, dass die muslimischen Gesellschaften nach vorne kommen, Arbeitsplätze anbieten, Bildung anbieten, Gesundheit anbieten. Es sind viele Sachen und das dauert. Das dauert. Das war das, was Nizam al-Mulk gemacht hat. Bildung, und er war natürlich auch verantwortlich für alles andere. Der war ja der Ministerpräsident. Also, ob das jetzt Wirtschaft, Gesundheit, Politik, also er regierte um die 30 Jahre. Also, er hatte sehr viel Zeit, Änderungen einzuführen. Er ist zwar gestorben, und deswegen die Historiker sagen, interessant wäre, stell dir mal vor, einer wie Nizam al-Mulk oder eben Tughrul Bek und so weiter, wären am Leben, als die Kreuzfahrer gekommen sind. Glaubt ihr, die hätten gezuckt, ob sie da irgendwas tun? Das ist sicher. Also diese Kreuzfahrer wären nie im Leben, Wallahu a'lam, wir kennen ja nicht diese, was nicht ist, wenn es wäre, wie es ist, kennt ja nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass während dieses Ministers und dieses Anführers zumindest die Kreuzritter nicht so weit gekommen wären. Aber Allah Jalla wa Ala hat einen Plan. Denn Allah Azza wa Jalla will erziehen. Wir sind ja hier nicht im Paradies, es soll nie was passieren, ihr sollt nie geprüft werden. Deswegen lässt Allah solche Menschen sterben, ihr habt getan, was ihr getan habt. Eure Arbeit wird nicht verloren gehen, eure Arbeit, die wird nötig sein später, aber ihr selbst dürft jetzt nicht mehr leben. Weil das Gesetz Allahs, die Bestimmung Allahs muss durch, damit die Menschen zurückkommen zu Allah, brauchen sie eine Prüfung. Bitte schön, jetzt wird geprüft. Aber währenddessen wird wer erzogen? Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi ist nicht vom Himmel gefallen. Zack, war er da und weißt du was, jetzt befreien wir Al-Quds. Salah ad-Din al-Ayyubi wurde geboren, ist als Kind aufgewachsen, und so weiter und so fort. Er und Nuruddin Zinki und diese ganze Familie, also die Zinki-Familie, Ayyubi-Familie, wie wir noch sehen werden, inshallah tabaraka wa ta'ala. Das heißt also, das ist nur so, damit wir nicht ganz deprimiert sind, ja, weil das sind ja schlimme Informationen. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, was da alles passiert ist. Was für eine Tyrannei unsere Geschwister damals hatten. Das wurde nicht gefilmt. Aber ich bin mir sicher, würden Videos oder Fotos da sein, also wir können das nicht sehen, was an Abscheulichkeit da getan wurde. 70.000 Leute an einem Tag zu schlachten, wie macht man sowas? Wie funktioniert sowas? Wir werden noch sehen, inshallah ta'ala, als die Tataren gekommen sind und Bagdad eingenommen haben. Die waren so, dass sie den Bewohnern sagten, bleib mal stehen, ich hol mein Schwert. Und er bleibt stehen. Weil der weiß einfach, wo soll ich hin? Ich kann nicht weg. Der bleibt stehen, der Tatare kommt, nimmt sein Schwert, bringt ihn um. Was für eine Erniedrigung. Diese Sachen sind passiert, passieren leider, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, einen Plan hat. Er will diejenigen, die beweisen, dass sie Allah lieben, koste es, was es wolle. Das ist die wahre Liebe. Also prüft er. Und diejenigen, die Leid erfahren werden, entschädigt. Es ist ja nicht so, dass sie Leid erfahren, aber sie bekommen nichts. Ganz im Gegenteil. Sie sind Märtyrer. Allah Azza wa Jalla gibt ihnen die höchsten Stufen des Paradieses. Sie treten ins Paradies sofort ein. Sie dürfen Fürsprache halten. Also, diese Schulen waren besonders stark in Bagdad, das war ja die Hauptstadt des Abbasidischen Reiches, inklusive der Seldschuken. Ja? Das war die Hauptstadt. Und im Norden des Iraks, insbesondere Mosul, Tikrit, Erbil. Und deswegen kamen dann die Befreier aus diesen Gebieten. Das ist sehr wichtig, wenn wir Geschichte studieren. Dass wir wissen und gucken, woher kommt Salah ad-Din al-Ayyubi. Der kommt aus diesem Gebiet. Was gab es in diesem Gebiet? Es gab Schulen, die es nicht woanders gab. Also, dann zähl mal eins und eins zusammen. Also, wenn wir Bildung verbreiten, wird Änderung kommen. Und deswegen die Ulama, auch heute, barakallahu fikum, wenn wir heute sehen, vor 100 Jahren und heute haben wir einen riesen Fortschritt gemacht, was das islamische Bewusstsein angeht. Viele Menschen wissen, was Bid'ah ist und was keine Bid'ah ist. Was ist ein Hadith sahih, was ist ein Hadith da'if. Das dauert, ja, aber es geht voran. Es ist nicht so, dass es nicht vorangeht, aber es reicht nicht. Es reicht noch nicht. Der Hadith des Propheten, alayhi salatu wassalam, dass die drei Leute in eine Höhle gekommen sind und dann ist ja ein Felsen runter und dann haben sie gesagt, wir müssen Dua machen, dass Allah uns hier rettet. Es waren drei. Und jedes Mal, wenn einer Dua gemacht hat, hat sich dieser Felsen etwas bewegt, aber sie konnten nicht alle raus. Allah kann doch den Felsen zerschmettern und alle gehen sofort raus. Aber die Moral ist, die Erziehung, alle müssen anpacken. Alle müssen anpacken. Das heißt nicht 100%, nein, aber genug Leute. Das meine ich mit. Alle müssen es nicht sein, sondern genug Leute müssen anpacken. Und manchmal ist genug alle. Was soll das heißen? Also, das bedeutet, wenn wir in einem Bereich Medizin, Handwerk, ist egal, weltlich oder religiös. Und wir sind nur zu fünf, dann müssen wir alle fünf anpacken. Wir sind 100, dann brauchen wir keine 100. Alhamdulillah, ist gut, dass wir 100 haben, aber es reicht, dass Allah uns unterstützt, 90 packen an. Yani diese, warum haben wir diese beiden Sachen? Wir haben diesen Hadith, drei waren es, alle drei mussten Dua machen, dann erst konnten sie raus. Wir haben die Geschichte von Talut und David gegen Goliath. Was sagen sie? Wie oft hat eine kleine Gruppe gegen eine große Gruppe gewonnen? Und wie viel waren sie? Waren das alle? Waren diese kleine Gruppe die gesamte Bevölkerung? Nein, es waren 80.000. Von denen waren in der Schlacht wie viele? 300. Das ist ja ein Bruchteil. Aber Allah hat sie unterstützt. Also was machen wir jetzt? Brauchen wir alle oder brauchen wir nicht alle? Es kommt auf die Situation an. Diese 300 waren die Essenz. Das waren die, die Änderungen einführen konnten. Der Rest, der war uninteressant. Also weg damit. Sie haben die Prüfung nicht bestanden. Sie sollten ja nicht trinken, dann haben sie getrunken. Aber diese drei, die waren alle besonders. Also packt alle an. Das ist also kein Widerspruch, sondern es kommt die Regel ist die Qualität. Wir brauchen alle qualitativ. Aber wir brauchen nicht alle qualitativ und nicht qualitativ. Nee, das brauchen wir nicht. Alhamdulillah, das wäre ja schlimm. Jemand, der eine Last ist, brauchen wir den auch? Nee, den brauchen wir nicht. Aber wir brauchen genug Qualitative. Weltlich und religiös. Iman-technisch und bildungstechnisch. Dann ändert Allah Jalla wa Ala die Situation. Heißt das, dann werden wir nie wieder geprüft? Doch, Propheten wurden geprüft. Die Prüfung gehört dazu. Gibt kein Entrinnen. Aber Allah wird immer wieder Lösungen bringen. Auch hier noch das ist ein bisschen größerer Exkurs, aber wichtig, damit wir diese Gesetzmäßigkeiten verstehen. Da kann der ein oder andere kommen, aber Sekunde mal, das sind doch Asch'ariten und ihr redet den ganzen Tag, morgens bis abends, Aqidah ist wichtig, Aqidah ist wichtig. Guck mal. Noch einmal. Die falsche Aqidah schwächt die Ummah. Aber das ist keine Voraussetzung, dass Allah rettet. Das bedeutet also, warum wollen wir die richtige Aqidah verbreiten? Damit die Umma gar nicht erst krank wird. Damit die Genesung schneller kommt. Das ist also eher prophylaktisch. Aber Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah unterstützt diese Religion selbst mit einem Kafir. Und der Billig ist Abu Talib. Ist der gläubig? Aber er war ein wichtiger Bestandteil der Da'wah des Propheten a.s.w. Durch seinen Schutz konnte er, der Nabi a.s.w., konnte er in Mekka rumlaufen. Nach seinem Tod musste er flüchten. Deswegen ist er raus aus Mekka. Denn er hatte niemanden, der ihn beschützt. Die Mekkaner haben sich geschämt vor Abu Talib, dass sie ihm etwas antun. Und doch haben sie es versucht, ja. Aber jetzt, nachdem Abu Talib gestorben ist, war es das. Deswegen musste der Nabi a.s. weg. Das bedeutet also, dass Allah die Muslime unterstützt. Das kann sein mit einem Muslim, der rechtschaffen ist. Mit einem Muslim, der nicht rechtschaffen ist. Mit einem Kafir sogar. Also ist die Rettung nicht Maßstab für die Qualität dieser Person. Aber warum ist die Aqidah wichtig, ja, dass wir gar nicht erst in diese Rolle kommen. Wir sehen ja, die Fatimiden haben die Hälfte des islamischen Reichs lahmgelegt. Die Hälfte wurde lahmgelegt durch die falsche Aqidah. Und doch haben ja diese Bevölkerung diese schiitischen Glaubenslehren nicht übernommen. Aber sie wurden eben gefoltert. Ja? Also man konnte seine Religion nicht ausleben. Sobald man merkt, du bist Sunnite, warst du im Kopf kürzer. Das heißt also, diese falsche Aqidah führt dazu, dass die Umma lahmgelegt wird. Natürlich, wie gravierend das Falsche ist, je gravierender, umso schlimmer ist die Lähmung. Also bitte nicht Sachen aufeinander, ineinander vermischen. Ja? Ah, guck mal, Salah al-Din al-Ayyub ist Ash'ari, also ist die Ash'aritische Aqide die richtige. Das ist nach den Sunnen al-Kawniyya, nach den Gesetzmäßigkeiten Allahs, keine logische Folge. Ja? Du sagst ja auch nicht Abu Ta und Hasha, natürlich, ich will jetzt hier nicht Salah al-Din al-Ayyub, das sind ja Sphären zwischen ihm und Abu Talib. Ja? Nicht, dass man mich falsch versteht, das ist ein edler, gewaltiger, rechtschaffener Herrscher und General Salah al-Din al-Ayyub. Ich meine das Prinzip, wir können ja nicht ableiten davon, dass Abu Talib den Islam unterstützt hat, dass seine Aqida richtig ist. Also noch einmal, die Rettung kommt, ob durch Muslim, nicht Muslim, Allah entscheidet das. Aber warum ist die richtige Aqida wichtig? Dass die Veränderung gar nicht kommt. Denn wenn wir zum Beispiel, das erwähne ich immer wieder, warum sagen wir dürfen nicht diese falsche Aqida haben? Wenn wir sagen, wir dürfen den Koran uminterpretieren, da kommt wer? Dann kommen die Liberalen und sagen, wir interpretieren um. Was haben denn diese Fatimiden gemacht? Sie haben das Gleiche gemacht. Sie haben alles uminterpretiert. Der Koran sagt, gemeint ist unser Mahdi, deren Mahdi, Ubaidullah. Allah sagt, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, gemeint sind wir. Die Hashashin, diese Drogenmörder. Diese Leute, die haben ja auch mit dem Koran argumentiert. Deswegen sagen wir müssen den Koran gemäß dem Verständnis der Sahaba verstehen. Weil wenn du dieses Tor öffnest, der Bid'ah, ja viel Spaß, dann hast du die Hashashin vor der Tür. Die haben nicht gesagt, die Tora sagt oder das Evangelium sagt oder Karl Marx und Engels sagen, sondern sie haben gesagt, Al-Quran, Allah sagt. Und deswegen ist es wichtig, damit wir gar nicht zu dieser Situation kommen, dass die Aqida rein ist. So, aber jetzt wurden wir geprüft. Ja, Allah entscheidet. Es mag sein, dass Allah jetzt einen Rechtschaffenen schickt, einen nicht so Rechtschaffenen, einen Kafir schickt, der rettet die Muslime. Das gibt's auch. Das ist kein Maßstab für die Qualität dieser Person, ob seine Aqida richtig ist oder nicht. Die Batiniyya töteten dann natürlich Nizam al-Mulk, und zwar diese Hashashin. Die Hashashin, die haben Nizam al-Mulk 485, so nach Hijra, ermordet. Und das war 6 Jahre vor dem Eintritt der Kreuzfahrer. Da sehen wir, wie also wichtig einige Personen sein können für die ganze Gesellschaft. Ich denke, da machen wir hier einen Halt, inshallah ta'ala, und an dieser Stelle machen wir dann bi'idhnillahi ta'ala weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen gnädig sein, die so viel geleistet haben für diese Religion unter den Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala auch uns einsetzen für das Gute. Möge Allah uns davor bewahren, dass wir beiseite gelegt werden und ersetzt werden aufgrund unserer minderer Qualität. Möge Allah unsere Qualitäten verbessern. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa